Schönen guten Morgen. Holger aus dem Freigericht machte mit dem Fahrrad eine Weltreise und im Mai diesen Jahres ging dann seine Geschichte durch die ganze Welt und erschien in der Presse, denn er ist auf dieser Weltreise ums Leben gekommen. Bislang war man von einem Unfall ausgegangen, doch sein Bruder sagte, dass der 43-Jährige, ich glaube es war in Mexiko, erschossen wurde. Die Weltreise von Holger endete tödlich und auch heute möchte ich mit euch die Weltreise eines Mannes betrachten, bei der auch zwei Menschen getötet wurden. Und es passierten noch andere Katastrophen. Es ist heute kein schönes Thema. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Das ist das Los der fortlaufenden Betrachtung. Und wir sind jetzt im ersten Buch Mose im Kapitel 38 angekommen. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Bevor wir lesen, möchte ich einige Dinge vorweg sagen. Wir sind bei der Betrachtung des ersten Buches Mose. Ich sagte es schon, wir legen das fortlaufend aus. Es ist das Buch der Anfänge. Kapitel 1 bis 11 beschreibt den Beginn der Menschheitsgeschichte und die Kapitel 12 bis 50 den Anfang des Volkes Israel. Und Mose beschreibt diese Geschichte anhand von 10 Familiengeschichten. Und mit Kapitel 37 sind wir nun in der letzten Familiengeschichte angekommen. Es ist die Geschichte Jakobs. Und bei dieser Geschichte Jakobs geht es aber nicht vornehmlich um Jakob, sondern um seine Kinder und da insbesondere um Josef. Und deshalb wird dieser Abschnitt auch die Josefsgeschichte genannt. Allerdings wird die Josefsgeschichte in Kapitel 38 schon unterbrochen. Und in dem Kapitel geht es um einen anderen Sohn Jakobs, nämlich Juda, und um dessen Nachkommen. Ich habe die Predigt überschrieben, heute, das ist ja fortlaufend, was wir hier betrachten, noch mehr Katastrophen im Hause Josef. Wir betrachten heute das ganze Kapitel 38 und ich habe das in 4 Abschnitte aufgeteilt. Ich lese jeweils einen Abschnitt, teile euch meine Beobachtungen mit, erkläre einige Details und dann versuche ich das Ganze auf uns zu übertragen. Und vorweg möchte ich sagen, dieses Kapitel hat sehr viel Stoff, um nicht zu sagen Sprengstoff. Aber es gibt nur wenig Zeit. Und deswegen werde ich manche Dinge nur ganz kurz streifen und nur oberflächlich behandeln. Aber das würde sonst zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich bete nochmal und dann schauen wir uns den Text an. Vater, dein Wort ist wahr. Aber es ist nicht immer einfach für uns, sowohl zum Verkündigen als auch zum Zuhören und Annehmen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns die Gnade gibst, wachsam auf dein Wort zu achten, darauf zu merken und dass du durch deinen Geist in unserem Leben auch Dinge ansprichst, die dir wichtig sind. Wir bitten darum, Herr, dass diese Predigt und dein Wort dazu beiträgt, dass wir wirklich neu auf dich ausgerichtet werden und ein Leben führen, das dir Ehre bereitet. Amen. Ja, Kapitel 38, ich lese die Verse 1 bis 5. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adullam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Lasst uns zuerst entdecken, was in diesem Text so alles steht. Der erste Abschnitt beginnt mit, es geschah aber um jene Zeit. Und da sind wir in dem letzten Kapitel, das Peter letzte Woche betrachtet hatte. Was war denn um jene Zeit? Um jene Zeit waren die 10 Brüder, als sie Josef nach Ägypten verkauften. Und um diese Zeit herum geschahen dann diese Dinge, von denen wir heute lesen. Erstens erfahren wir, Juda trennt sich von seinen Brüdern. Es wird aber nicht gesagt, warum, ob die Streitigkeiten hatten, ob er ein schlechtes Gewissen hatte, aufgrund dessen, was zuvor vorgefallen war. Es wird einfach nur der Fakt festgehalten, er zog von ihnen weg. Zweitens, Juda freundet sich mit Hira aus Adulam an. Hira ist ein Kanaaniter und Juda siedelt sich bei den Kanaanitern an. Er trennt sich also von seiner Familie und er freundet sich mit den Einwohnern Kanaans an. Und drittens, wie sollte es anders sein, heiratet Juda eine Kanaaniterin, die Tochter des Schua. Ihr Name selbst wird nicht genannt. Und diese Tochter Schuas gebiert ihm 3 Söhne, Er, Onan und Schela. Zusammenfassend können wir sagen, und das ist auch der erste Punkt, Juda geht in Kanaan auf. Juda findet ein neues Zuhause unter den Kanaanitern. Ich möchte einige Dinge vertiefen und erklären. In diesen wenigen Versen informiert Mose die Leser viel mehr als nur über einen Ortswechsel und über die Nachkommenschaft Judas. Es ist wichtig, dass wir den Stammbaum Judas erfahren und kennenlernen. Umso mehr, wenn wir aus heutiger Sicht wissen, dass ja der Herr Jesus Christus, der Erlöser, aus dieser Linie hervorgegangen ist. Aber dieser Abschnitt informiert uns auch über den Charakter und über die Lebenseinstellung dieses Mannes Juda. Dieser Bericht beinhaltet also mehr als die Information, wir haben jetzt eine neue Adresse, wir wohnen jetzt bei Hira um die Ecke, sondern er macht deutlich, dass Juda geradezu in Kanaan einging und aufging. Dort ist sein neues Zuhause. Wenn wir wissen, Kanaan, was war das für ein Ort, was war das für ein Land? Es war ein Ort des Götzendienstes und es war ein Ort der Sünde. Aus heutiger Sicht würden wir Kanaan als eine gottlose Gesellschaft beschreiben. Klar, in Kanaan gab es Religion, aber es gab keine Anbetung des wahren Gottes. Manche Orte in Kanaan waren so verdorben, dass sie von Gott bereits in der Vergangenheit gerichtet wurden. Wir denken an Sodom und Gomorra. Und auch später, wenn die Sünde Kanaans ausgereift sein wird, soll das Gericht über das ganze Land Kanaan mit all seinen Völkern übergehen oder an sie gehen. Seht ihr, was dieser Umzug beinhaltet? Es ist nicht einfach ein Ortswechsel, sondern es zeigt, dieser Juda, dieser Mann, der einen Plan im Plan Gottes hat, der geht in eine gottlose Welt und er zieht dorthin. Es ist gleichzusetzen mit einer Abwendung von Gott und Freundschaft mit einer gottlosen Welt. Während Abraham seinem Knecht noch ermahnte, dem Isaak eine Frau aus seiner Verwandtschaft und keinesfalls aus Kanaan zu nehmen, freundet sich Juda mit den Kanaanitern an, nimmt sich dort eine Frau und zieht dort seine Kinder auf. Ich möchte den ersten Punkt anwenden auf uns. Die Gefahr für uns besteht auch, dass wir in dieser Welt ein- und aufgehen. Auch für uns gibt es 2 Orte. Es gibt einmal die Gemeinde oder es gibt die Welt. Und nur an einem dieser Orte können wir zu Hause sein. Manche versuchen, in beiden Orten irgendwie zu sein, aber in Wirklichkeit können wir nur in einem Ort wirklich zu Hause sein. Und wir müssen uns letztendlich entscheiden, wo ist denn mein Zuhause? Will ich ein Leben führen, das Gott gefällt? Oder will ich ein Leben führen, in der Welt unter Menschen, die Gott nicht kennen, die kein Interesse haben, an Gott und mit Gott zu leben? Warum verlassen Menschen die Gemeinde und gehen zurück in die Welt, also in die Gesellschaft ohne Gott oder gegen Gott? Ich glaube, dafür gibt es nur eine tiefere Ursache, und das ist letztendlich unser Herz. Unser Herz zieht uns dorthin, was wir lieben. Ist unser Herz von Weltliebe geprägt, dann wird es uns auch in die Welt hinziehen. Paulus hat gegenüber Timotheus einmal es so ausgedrückt, ich dachte schon, du liest das heute Morgen, das wäre ja wirklich was gewesen. 2. Timotheus 4, Vers 10, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit, also die Welt, lieb gewonnen hat. Und Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und Johannes macht deutlich, wenn es dich in die Welt zieht, dann liebst du Gott nicht. Es kann nicht beides sein. Beides passt nicht zusammen. Und wir können uns selbst prüfen in unserem eigenen Leben. Wie sieht es denn bei mir aus? Wo zieht es mich hin? Zieht es mich am Sonntagmorgen in den Gottesdienst, in das Haus Gottes? Muss ich da sein, weil dort Gottes Wort verkündigt wird und weil dort meine Familie ist, meine geistliche Familie? Oder muss ich erst mal ausschlafen, weil ich ja gestern in der Welt war und es hat so lange gedauert, in der Disco oder auf dem Konzert oder auf der Party oder irgendwas sonst? Wo schlägt mein Herz? Zieht es mich in der Woche zu den Geschwistern in dem Hauskreis oder in den Gebetskreis? Oder zieht es mich vors Fernsehen, weil jetzt endlich wieder die Bundesliga und Champions League und alles Mögliche angefangen hat? Wofür schlägt denn mein Herz? Möchte ich Gott gefallen oder möchte ich den Menschen um mich herum gefallen? Wo suche ich mir meine Freundschaften? Hier bei den Geschwistern, die mir auch mal sagen, hör mal, was du machst, das ist nicht so ganz in Ordnung, die mich auch mal zurechtweisen. Oder suche ich meine Freunde in der Welt, die mich vielleicht ermutigen, wir werden das später noch sehen, ein Leben zu führen, wie das ja jeder macht. Wenn wir uns auf die Welt konzentrieren und wenn wir diesen Wunsch haben, der Welt zu gefallen, dann ist der Grund, in unserem Herzen zu suchen. Das, was in unserem Herzen ist, das muss ja irgendwie rauskommen. Wir können uns eine Zeit lang vielleicht selbst kontrollieren, aber wir brauchen doch, ja, wir wollen immer das tun, was unser Herz letztendlich möchte. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Und ich glaube, gerade wenn wir an Beziehungen denken, das ist auch für euch junge Leute natürlich immer wieder wichtig. Wo sucht ihr eure Freunde? Sucht ihr eure Freunde in der Gemeinde oder sucht ihr sie irgendwo in der Welt? Auch was Ehe und Partnerschaft angeht, Paulus macht das ganz deutlich. Such dir deinen Ehepartner, wenn du gläubig bist, such dir einen gläubigen Ehepartner. Hauptsache, es geschieht im Herrn, sonst hast du viel Freiheit, aber dein Partner soll doch gläubig sein und er soll doch den Herrn lieben. Nun könnten wir sagen, naja, aber Juda ist doch glücklich in Kanaan. Er hat Freunde, er hat eine Frau, er hat Kinder. Aber lasst uns mal weiterlesen, was jetzt kommt und wie es ihm da ergangen ist. Ich lese die Verse 6 bis 11. Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber Er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan, komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Da sprach Juda zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleibe als Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Hause ihres Vaters. Zweiter Punkt, Juda geht in Kanaan drauf. Juda geht in Kanaan drauf. Einige Entdeckungen. Erstens, 20 Jahre später ungefähr, nimmt Juda ebenfalls eine Frau aus Kanaan für seinen erstgeborenen Sohn Er. Diese Frau hieß Tamar und sie hat die weibliche Hauptrolle in diesem Kapitel. Zweitens erfahren wir, dieser Sohn Er war böse. Wir erfahren nicht, was er getan hat, aber weil er böse war, tötet Gott ihn. Er stirbt, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Drittens, der zweite Sohn Judas, Onan, soll die Schwagerehe mit der Witwe Tamar vollziehen. Die Schwagerehe, sowas gibt es in unserer Kultur nicht und deswegen möchte ich kurz erklären, was es bedeutet. Damals war es so, wenn ein Mann verheiratet ist und ohne Nachkommen stirbt, dann war der Bruder von ihm verpflichtet, mit seiner Frau, also mit der Witwe, ein Kind zu zeugen, einen Sohn zu zeugen. Und dieser Sohn zählt dann als Nachkomme des Verstorbenen und führt seine Linie weiter. Wir finden es auch im alttestamentlichen Gesetz, im 5. Buch Mose, Kapitel 25, Abvers 5. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das dann nachlesen. Aber dieser Onan, der zweite Sohn, wollte seinem Bruder keine Nachkommen zeugen. Darum verhinderte er, dass Tamar schwanger wurde. Er vergnügte sich zwar mit ihr, aber er weigerte sich, seinem Bruder Nachkommen zu verschaffen. Und das missfiel Gott so sehr, dass er auch Onan tötete. Als nächstes müsste der dritte Sohn Judas Schela die Schwagerehe eingehen. Aber er ist erstens noch zu jung und zweitens hat Juda Angst, dass er auch stirbt. Er hat bestimmt gedacht, mit der Tamar stimmt irgendwas nicht. Alle meine Söhne, die mit ihr zu tun haben, die sterben plötzlich. Also Tamar war die Schuldige für ihn. Und dann schließlich schickt er seine Schwiegertochter zurück in ihr Elternhaus. Wenngleich sie zu seiner Familie gehörte, kümmerte er sich nicht um sie und er vertröstete sie in die Zukunft. Na, wart mal, bis der Schela älter ist und dann regeln wir das irgendwie. Und dennoch behält er die Autorität über sie. Er bestimmt über sie, aber er versorgt sie nicht. Lasst uns auch diesen Abschnitt etwas auslegen und näher betrachten. In diesen Versen haben wir gesehen, wie sich die Söhne Judas in Kanaan entwickelten. Das schlichte Gottesurteil über den erstgeborenen Sohn, über Er, lautete, er war böse. Seine Bosheit scheint damit zusammenhängen, dass er ebenfalls in Kanaan aufwuchs und verwurzelt war. Wo hätte er denn ein gottesfürchtiges Leben kennenlernen sollen in diesem gottlosen Umfeld? Er sollte doch als erstgeborener Judas derjenige sein, auf den die göttliche Verheißung weitergegeben wird und wie wir heute wissen, dessen Nachkomme der Herr Jesus sein sollte. Aber weil er böse war, räumte Gott ihn aus dem Weg. Der Text sagt eindeutig, dass Gott es war und dass Gott ein Urteil über ihn fällte und ihn tötete. Aber wir wissen nicht, wie das geschah, wie er starb. Der zweite Sohn Onan wurde ebenfalls von Gott getötet. Aber anders als manche vermuten, wurde Onan nicht wegen einer sexuellen Sünde von Gott bestraft. Es war vielmehr so, dass er seinem Bruder keinen Nachkommen zeugen wollte. Wir haben das ja vorhin gesehen, er war der Erstgeborene, den Gott getötet hat. Und nun war Onan der zweite Nachkomme. Und nachdem er gestorben war, wäre Onan der Erbe gewesen. Aber was passiert, wenn der Erbe seinem Bruder einen Nachkommen zeugt? Dann verliert er sein Erbe. Also Onan hätte die Erbfolge angetreten. Und in dem Moment, wo er seinem Bruder einen Nachkommen zeugt, kriegt der alles und er geht leer aus. Und so hatte er durchaus ein wirtschaftliches Interesse, dass sein Bruder kein Nachkommen hat. Und das gefiel Gott nicht. Und deshalb hat Gott ihn auch getötet. Die Tatsache, dass wir Gott hier in diesem Kapitel als Richter sehen, das braucht uns nicht zu verwundern. Gott ist Richter und Gott hat das Recht, Menschen zu bestrafen, ob das jetzt in dieser Weltzeit ist oder auch in der Ewigkeit. Gott ist Richter und Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott. Lasst uns die Anwendung auf uns versuchen. Ich denke, in diesem Abschnitt wird wieder deutlich, was Paulus im Römerbrief sagt. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Lasst uns noch einmal über den weltlichen Wandel nachdenken. Wir haben in diesem ganzen Kapitel bis jetzt gesehen, ja, dieser Juda, der ist nach Kanaan umgezogen. Und in diesem zweiten Abschnitt, den ich jetzt mit euch betrachtet habe, sehen wir die traurigen Folgen dieses Umzugs. Irgendwann später hat sich das auf die Söhne Judas ausgewirkt. Und das Gottesurteil über sie ist, sie waren böse. Sie waren nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wenn wir selbst die Welt lieb gewinnen und wenn wir in der Welt aufgehen, dann besteht auch für uns und auch für unsere Kinder die Gefahr, dass sie von der Welt vereinnahmt werden und von der Welt geprägt werden. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Wenn wir den Gottesdienst und die Versammlung verlassen und in der Welt aufgehen, welche Einflüsse haben wir dann? Natürlich weltliche Einflüsse und unser ganzes Leben, unser ganzer Charakter wird dadurch geprägt. Wenn du möchtest, dass deine Kinder gläubig werden, den Herrn Jesus lieb haben und dem Herrn nachfolgen, oder möchtest du das, dann ist die Konsequenz, dass ich natürlich selbst mit gutem Vorbild vorangehen muss, dass ich selbst nicht in der Welt aufgehen kann. Und zweitens, dass ich meine Kinder, soweit es möglich ist, mitbringe unter Gottes Wort, auch zu Hause Gottes Wort lehre und sie dem Einfluss des Wortes Gottes aussetze. Ich sage nicht, dass die Kinder automatisch gläubig werden, als wäre das so einfach und als wäre das, wir müssen das nur so machen. Aber wenn wir in der Welt aufgehen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass die Kinder genau diesen Weg gehen und ja, diesen gleichen Weg einschlagen. Schaut, es gibt zwei große Einflüsse auf unser Leben. Das eine ist unser eigenes Herz. Unser eigenes Herz prägt uns und bestimmt uns. Und unser eigenes Herz, da lässt die Bibel keinen Zweifel daran, ist von Natur aus böse. Das Herz tut nicht gerne, was Gott möchte, sondern das Herz tut das, was man meint, was für einen selbst gut ist. Aus dem Herzen heraus kommen, sagt Jesus, ganz viele böse Dinge. Aber wenn dann zweitens noch der weltliche Einfluss und die Verführung dazu kommt, wenn es normal ist, ohne Gott nach den Regeln dieser Welt zu leben, dann kann das böse Herz ungebremst die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dem Einfluss des Wortes Gottes aussetzen, dass wir auch mal Dinge hören aus dem Wort Gottes, die uns angreifen, die uns unter Druck setzen, die uns einengen, damit Gott uns korrigieren kann, damit uns Gott vor einem falschen Lebenswandel bewahren kann und zur Buße führen kann. Zugleich erfahren wir in diesem Abschnitt, dass der Mensch mit Gott nicht machen kann, was er will. Jeder Mensch, sei es er oder Onan oder auch wir, sind für unser Leben vor Gott verantwortlich. Und Gott wird alle unsere Werke vor Gericht bringen. Keiner möge denken, ja, die waren ja böse, diese beiden, oder Hitler und Mussolini und mancher andere, den wir vielleicht kennen, ja, die haben wirklich das Gericht Gottes verdient. Aber das Wort Gottes macht klar, dass kein Mensch gerecht ist, dass kein Mensch aus eigener Kraft und aus eigener Gerechtigkeit vor Gott bestehen kann. Jeder Mensch ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Und es ist immer wieder gut, wenn wir auf der einen Seite sagen, ja, so ist es, die mahnenden Worte weitergeben, aber dann auch auf der anderen Seite die Gnade Gottes hören, dass Gott bereit ist, Schuld zu vergeben. Am Anfang, wie Wolfgang das vorgelesen hat, dieses Wort ist wahr. Gott hat einen Retter gesandt, seinen Sohn Jesus Christus. Das ist das Evangelium, dass Sünder selig werden können, dass Menschen, die einen falschen Weg gegangen sind, durch die Gnade Gottes zur Umkehr kommen können. Und wir können so froh sein, dass Gott gnädig und barmherzig ist, dass er langmütig ist, dass er uns auf den rechten Weg führen will. Kommen wir zum dritten Abschnitt. Juda geht in Kanaan unter. Ich lese Vers 12 bis 23. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adullam. Da wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Judas sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er aber sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein, und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten, aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach, wo ist die Tempelhure, die bei Enaim am Weg saß? Sie antworteten, es ist keine Tempelhure da gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Tempelhure dort gewesen. Juda sprach, so soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Siehe, ich habe den Bock geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Wir fangen wieder mit der Entdeckung an. Erstens wird berichtet, dass auch Judas Frau stirbt. Von einer Wiederheirat Judas wird nichts gesagt. Zweitens, Juda hat gegenüber seiner Schwiegertochter Tamar seine Pflicht nicht eingelöst, dass sie mit Schela die Schwagerehe eingeht. Tamar ist immer noch Witwe. Sie hat nicht wieder geheiratet und hat keine Nachkommen. Und sie wohnt immer noch als Witwe im Haus ihres Vaters. Drittens, es geschieht etwas Unglaubliches. Tamar legt es darauf an, von ihrem Schwiegervater Juda schwanger zu werden. Es kommt eine günstige Gelegenheit, als Juda zur Zeit der Schafschuhe in die Nähe kommt. Tamar verhüllt sich und setzt sich an den Weg und Juda kommt vorbei und denkt, sie sei eine Hure und möchte ihre Dienste in Anspruch nehmen. Sie einigen sich auf einen Preis, einen Ziegenbock, und da Juda gerade keinen Ziegenbock dabei hat, muss er ihr ein Pfand hinterlassen, nämlich Die Schnur, den Siegelring und den Stab, das waren Identifikationsmerkmale von ihm. Am Tag später schickt Judah seinen Freund Hira, um das Pfand durch den Ziegenbock einzulösen, doch die Hure ist nicht aufzufinden, sodass das Pfand bei Tamar bleibt. Ja, in diesem Abschnitt wird von einer Verfehlung Judas berichtet und es wird einfach nur erzählt, was da passiert ist. Wir finden hier keine Bewertung, aber jedem von uns ist klar, dass das, was er getan hat, verwerflich ist. Ich möchte nur dazu sagen, manchmal lesen wir im Alten Testament Dinge und wir denken nicht darüber nach und denken, ach, wenn der das tut, dann kann ich das auch machen. Das ist nicht der Fall. Es wird hier nicht bewertet, an dieser Stelle noch nicht. Wir können nicht einfach Dinge auf uns übertragen, weil es da steht oder weil der das gemacht hat, sondern wir müssen das immer auch bewerten und darüber nachdenken und dann können das nicht als Legitimation für ein ähnliches Verhalten von uns nehmen. Hier ist von einer Tempelhure die Rede und es ist nicht ganz deutlich, ob sie sich als Tempelhure ausgegeben hat oder nicht. In der Kultur Kanaans war kultische Prostitution üblich und erlaubt, während die freie Prostitution unter Strafe stand. Sogenannte Tempelhuren übten quasi einen religiösen Dienst aus, wenn man das mal so sagen kann, in aller Vorsicht. Und als Folge dessen, wenn man zu einer Tempelhure einging, sollte die Fruchtbarkeitsgöttin dann die Ernte segnen. Warum jetzt Judah zu dieser Frau gegangen ist, wissen wir nicht genau. Es kann sexuelle Begierde gewesen sein. Seine Frau war ja bereits gestorben. Dann hätten wir es hier mit einer sexuellen Sünde natürlich zu tun. Der Gedanke kam mir aber, er könnte auch aus religiösen Gründen zu ihr gegangen sein, wenn es wirklich eine Tempelhure war, weil er dadurch sich erhoffte, dass seine Schafschur reicher ausfallen würde. In dem Fall wäre es so, dass er nicht nur eine sexuelle Sünde begangen hätte, sondern es würde auch seinen geistlichen Stand zeigen. Er wäre voll aufgegangen in der Religion Kanaans und er hätte das praktiziert, was die Menschen dort auch praktiziert hätten. Es wird aber nicht deutlich gesagt, aber zumindest ist das eine Möglichkeit. Mose legt aber größten Wert darauf, dass Judah nicht bewusst mit seiner Schwiegertochter geschlafen hat. Andere Länder, andere Sitten, während nach kanaanitischem Recht und Brauch die Schwagerehe auch auf den Schwiegervater angewandt werden konnte, so war es im israelischen Recht nicht der Fall. Also nach ihrem eigenen Recht hat sie wahrscheinlich gar nichts getan, was dem Gesetz widersprochen hat. Ich möchte auf uns wieder versuchen, das ein bisschen zu übertragen. Wir haben heute in unserer Gesellschaft ein sehr offenes Verhältnis zur Sexualität. Und ich könnte jetzt in Klammern sagen, auch was Religion betrifft, ein sehr offenes Verhältnis. Im Grunde ist alles in unserer Gesellschaft heute erlaubt. Jeder kann machen, was er will. Sexuelle Beziehungen finden heute nicht nur außerhalb der Ehe statt, sondern Sexualität in allen Formen und Facetten wird auf allen Ebenen propagiert. Und wenn man was dagegen sagt, dann ist man kleinkariert oder hat eine Homophobie oder was es auch immer gibt. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Bibel damals wie heute sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe als Hurerei oder Unzucht bezeichnet. Gott passt sich nicht der Gesellschaft an. Und wenn die ganze Gesellschaft und alle Zeitungen und alle Medien sagen, das ist in Ordnung, das ist erlaubt, Gott passt sich nicht dem Zeitgeist an. Und Gottes Wort sagt klar, dass Sexualität oder sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe Sünde sind. Es ist nicht die große Freiheit, wie es in der Welt eben propagiert wird. Natürlich ist es sehr leicht, wie im Falle Judas, die Sünde der anderen zu verurteilen. Wir müssen auf der einen Seite klar die Gebote Gottes lehren, Aber auf der anderen Seite wissen viele von uns auch um ihre eigene Schwachheit, gerade auf dem Gebiet der Sexualität. Gerade hier zeigt sich, wie schnell die sexuellen Versuchungen in unserer Gesellschaft einen fruchtbaren Boden auch bei uns in unserem eigenen Herzen finden. Wir sind nicht immun gegen diese Dinge. Wie schnell werfen wir einen Stein auf andere und müssen uns doch wegen unserer eigenen Verfehlungen beugen. Und da stehen wir in einem Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite müssen wir klar sagen, das sagt Gottes Wort. Und auf der anderen Seite müssen wir uns selbst unter Gottes Wort stellen und sagen, ja, ich habe da vielleicht auch Probleme mit. Es ist gut und wichtig, dass wir immer wieder durch Gottes Wort ermahnt werden. Es ist gut und wichtig, gute Freunde zu haben, die nicht wie Hira einen auf dem Weg zur Hure begleiten, sondern die einen an die Hand nehmen und sagen, geh nicht weiter. Das ist nicht, was Gott möchte. Es ist gut, wenn wir eine Gemeinde haben, die einen Gegenpol zur Welt darstellt. Wenn wir als Gemeinde anfangen und der Welt zu Gefallen suchen, wenn wir anfangen und Kompromisse eingehen, dann verlieren wir unsere Kraft. Und deswegen müssen wir Gottes Wort verkündigen und wir müssen es weitergeben. Viertens, Juda geht in Kanaan in sich, ab Vers 24. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Juda, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Und sie sprach, erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und die Schnur und der Stab? Da erkannte es Juda und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Und es geschah, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus, da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sprachen, warum hast du einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Peres. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach. Fangen wieder mit der Betrachtung an. Erstens, Tamar wird durch diese Begegnung mit ihrem Schwiegervater tatsächlich schwanger. Dies konnte nicht lange verborgen bleiben, oder? Und wenngleich sie im Hause ihres Vaters war, so fühlte sich Juda plötzlich wieder für sie verantwortlich. Und er merkte, diese Frau hat etwas Unrechtes getan. Diese Frau verdient den Tod und er forderte ihren Tod. Und an diesem Verhalten sehen wir, dass Hurerei auch in Kanaan unter Strafe stand. Nur die Tempelhurerei eben nicht. Juda forderte ihren Tod. Vielleicht war es für ihn jetzt eine gute Möglichkeit, diese Frau loszuwerden, die ja schon so viel Unglück über seine Familie gebracht hatte. Natürlich wird Tamar angeklagt, sie wird der Hurerei angeklagt und der Kläger ist Juda. Tamar kann nicht leugnen, dass sie Hurerei getrieben hat, denn sie hatte eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Sie war ja nicht verheiratet. Selbst in Kanaan war das, wie gesagt, Sünde. Doch nun wendet sich das Blatt. Und man liest es so schnell, wenn man sich das mal vorstellt. Da baut sich der Juda auf und klagt diese Frau an und fordert ihren Tod. Und dann sagt sie vielleicht ganz kleinlaut, ja Moment mal, ich habe hier noch was, schau doch mal. Eine Schnur und einen Ring und einen Stab. Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Und da waren natürlich andere Leute dabei. Und da können wir uns vorstellen, was mit dem Juda dann passiert ist. Das war eine Demütigung, das war ein Zerbruch, das war auch ein Selbsterkenntnis, was dann bei ihm war. Der Ankläger ist plötzlich der Täter. Und er hat sich ja dadurch selbst sein Urteil gesprochen. Er verdient den Tod. Er ist der wirklich Böse. Was für eine Demütigung. Drittens, und das ist dann die positive Wendung und der Höhepunkt dieser ganzen Erzählung, Juda bekennt seine Schuld und gleichzeitig die Unschuld Tamas. Wörtlich heißt es hier, sie ist gerecht, ich nicht. Und viertens wird uns dann berichtet, Tamar gebiert zwei Söhne, Peres und Serach. Und dieser Peres ist dann in der Vorfahrenslinie des Herrn Jesu zu finden. Wir kommen wieder zum Auslegen. Dieser Abschnitt ist nötig, um zu erklären, wer Judas Nachkommen sind und auf welche Weise Tamar diese auch bekommen hat. Tamas Motivation war, ihrem verstorbenen Mann eher Nachkommen zu verschaffen, damit seine Linie weitergeführt wird. Sie war keine Hure, wenngleich ihr Vorgehen doch sehr fragwürdig ist. Sie wird schließlich durch den Mund Judas gerechtfertigt. Sie ist gerecht, ich bin es nicht. Warum? Weil Juda seinen Sohn Schela ihr nicht als Mann gegeben hat. Ich finde es immer wieder interessant, wenn wir die biblischen Berichte lesen, und ich hatte das ja auch am Anfang erwähnt, dann bekommen wir etwas mit über den Charakter und über die Lebenseinstellung der Menschen. Und hier in diesem Abschnitt wird Juda zunächst sehr negativ dargestellt. Sein Verhalten ist verwerflich. Und Tamaras Charakter wird hier als sehr positiv dargestellt. Judas Sünde bestand vor allem darin, dass er Tamar nicht die Pflicht der Schwagerehe erfüllte, während Tamars Gerechtigkeit darin zu sehen war, dass sie ihrem verstorbenen Mann eher Nachkommen beschaffte. Vers 26, sie ist gerechter als ich, denn ich habe ihr nicht meinem Sohn Schela gegeben. Wenn wir nun das erste Kapitel im Neuen Testament aufschlagen, dann sehen wir die Auswirkungen von dieser ganzen Handlung und von dieser Geschichte. Denn dieser Peres wird nun als Vorfahre von David und Jesus und Tamar als eine von drei Frauen im Geschlechtsregister Jesu genannt. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder, Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Und wenn man das da so liest und man sieht die Geschichte, die dahinter steht, das ist dann schon nochmal beeindruckend. Normalerweise liest man einfach so darüber hinweg, aber hier haben wir die Hintergrundgeschichte damit bekommen. Aber auch hier mit diesem letzten Abschnitt vom Kapitel 38 kommt die Beurteilung Judas zu einer Wende. In dem ganzen Abschnitt erscheint Juda in keinem guten Licht. Das heißt, das Licht war schon gut, aber was das Licht aufgedeckt hat, war schlecht bei Juda. Und an diesem Punkt kommt Juda zu einer Selbsterkenntnis. Er merkt, das, was ich hier gemacht habe, das war falsch. Das, was ich praktiziert habe, war Sünde. Ich bin ungerecht. Und hier kommt diese Geschichte zu einer Wendung. Und wie schön ist es, wenn ein Mann, wenn auch wir zu diesem Punkt kommen, wo wir unsere eigene Ungerechtigkeit erkennen, wo wir von dem Punkt wegkommen, wo wir auf andere zeigen und andere verurteilen und anderen das Gericht wünschen und selbst sehen, Moment mal, ich selbst bin ja ungerecht. Ich selbst habe ja auch gegen Gott gesündigt und gegen andere Menschen. Ich selbst habe ja auch so vieles in meinem Leben getan, was nicht in Ordnung war. Bei Juda führte dieser Punkt der Selbsterkenntnis dann auch zu einem veränderten Wandel. Wenn wir jetzt die Geschichte weiterlesen, dann finden wir nämlich Juda wieder zurück bei seiner Familie. Und wir sehen einen anderen Juda mit einem anderen Charakter. Und das finde ich das Positive, wenn wir diese Geschichten lesen. Auf der einen Seite offenbart Gott die Wahrheit, wie es wirklich ist, um die Menschen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass durch Gottes Gnade ein Leben verändert werden kann und umgestaltet werden kann. Man sieht es bei Juda und ich hoffe, man sieht es auch in unserem eigenen Leben. Aber es muss doch damit anfangen, dass wir auch zu diesem Punkt kommen, wo wir erkennen, ich bin ungerecht. Ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. Das ist der erste und wichtige Punkt zur Veränderung. Solange ich in meiner eigenen Gerechtigkeit mit Steinen oder Worten auf andere Sünder werfe, ist das kein gutes Zeichen. Aber wenn ich erkenne, dass ich wie alle anderen Menschen in meinem Charakter und in meinem Verhalten Erneuerung brauche, dann ist das der erste Schritt. Und wenn jemand erkannt hat, ich habe einen falschen Weg eingeschlagen, ich habe mir falsche Freunde gesucht, ich bin in die Welt gegangen und bin dort ein- und aufgegangen, dann wünsche ich, dass wir zu der Erkenntnis kommen, das war ein falscher Weg. Und dass wir zur Umkehr kommen, zur Besinnung im wahrsten Sinne des Wortes und dann mit dieser Schuld zu dem Herrn gehen, unsere Sünde bekennen. Und das Schöne ist doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist der Herr treu und gerecht und er reinigt uns, er wäscht uns, er vergibt uns. Das ist ein wunderbarer Gott. Er sieht nicht über unsere Schuld hinweg. Aber Jesus ist doch gekommen, um alle unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und er wartet auf unsere Umkehr. Im Neuen Testament wird von einem Mann berichtet, der auch in die Welt gegangen ist. Lukas Kapitel 15. Wir sagen dazu das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und auch dieser Mann kam irgendwann zur Besinnung und er kehrte zurück. Und da ist dann diese wunderbare Situation, wo der Vater wartet, dass der Sohn zurückkommt. Er wartet geradezu darauf und er sieht ihn zurückkommen. So ist auch unser Gott. Auf der einen Seite, klar, der heilige Gott, der Richter. Auf der anderen Seite der gnädige Gott, der auf Umkehr wartet und mit offenen Armen dasteht. Und wie schön lesen wir dann in Lukas Kapitel 15, Vers 10, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir die Ehre geben. Wir danken dir für diesen Abschnitt, der auch in der Bibel ist. Und du sagst, jeder Abschnitt ist wichtig und nützlich zur Lehre und auch zur Lebensveränderung. Und auf der einen Seite können wir wirklich sehen, wie schlecht Juda dargestellt wird. Aber auf der anderen Seite hoffe ich, Herr, dass es auch dazu beiträgt, dass wir Selbsterkenntnis haben. Und ich bete dich darüber an, Herr, dass du ein Gott bist, der in unserem Leben wirkt und der uns durch seine Gnade immer wieder zurückziehen will und unser Leben umgestalten will. Bitte dich, Herr, dass wir, wenn uns das betrifft, das nicht einfach wieder abschütteln und zur Seite legen, sondern in uns gehen und zu dir gehen und die Dinge mit dir bereinigen. Wir preisen dich und wir loben deinen Namen und geben dir die Ehre. Amen.